Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
Ja, und ich hoffe, es geht Ihnen gut und Sie möchten gerne spazieren gehen mit uns. Was haben wir vor? Der Walchsee, unweit von Kufstein, das Literaturhaus in Perus Hauptstadt Lima ist ein Ziel. Interessant ist aus der Frühzeit bei Göttingen im Rheinhäuserwald. Und jetzt gleich geht es an die weite See und auf die kleinen winzigen Inseln mittendrin in dieser weiten See, die Halligen. Wenn alles klappt, telefonieren wir nachher kurz mit Portugal. Dorthin in ein kleines Dorf ist Mutter Isabel mit Tochter Valerie die ganze lange Strecke im Auto von Berlin gefahren. Warum und weshalb, das dann später. Hoffentlich sind die beiden gut angekommen. Wir werden sehen. Also daher begrüße ich Sie heute mit einer Fado-Sängerin aus Portugal. Im Text heißt es, der blaue Himmel, die Sonne auf dem Meer, nur du und ich. Wir geben allem, was existiert und existieren wird, einen Sinn. Wir beide feiern hier die Welt. Andrea Stopp begrüßt Sie aus dem Studio 1 im Deutschlandfunk.
Damos sentido a tudo que existe e existirá.
Nun, diese merkwürdige Sentimentalität, wenn es um die weite See geht, die scheint mir doch überall ähnlich zu sein, ob am Atlantik oder an der Nord- oder Ostsee. In letzter Zeit wurde intensiv über die Erhöhung der Deiche an der deutschen Nordseeküste nördlich von Husum berichtet. Daran wird auch auf Föhr gearbeitet. Man will den Anstieg des Meeres für die kommenden Jahre und Jahrzehnte, man möchte darauf vorbereitet sein. Nach Prognosen in Kiel könnte diese Höhe bis zu 3 Metern betragen und das Ganze könnte sich in Jahrzehnten bis 2050, aber auch schon früher ereignen. Es kann passieren, dass dabei die Halligen an der Küste zwischen Gröde, Langeneß und Hoge verschwinden. Auf diesen ungeschützten Inseln wird damit vorläufig nicht gerechnet, aber gesprochen wird natürlich darüber. Und dieses Ganze ist ein Thema, welches die Seele meines Kollegen Dieter Bub tief berührt. So verwurzelt ist er in der Gegend dort im Norden, so verliebt in Land und Leute. Und daher zieht es ihn auch immer wieder dorthin auf die Halligen. Was man liebt, verlässt man eben nicht. Und die Sorge um die Zukunft lässt sich eher in den Griff bekommen, wenn man sich auseinandersetzt mit den Gefahren, die womöglich in der Zukunft liegen. Und es ist nicht unwahrscheinlich, dass bei solch Sorgenfällen sich kümmern, die Begegnung mit der Natur und den Menschen, die von dieser geprägt wurden, noch intensiver, noch ehrlicher wird. Langer Rede, kurzer Sinn, Dieter Bub nimmt uns jetzt mit dorthin, wo sein Herz höher schlägt. Von Föhr fahren wir zur Hallig Hoge und der Männergesangsverein Föhr bereitet uns darauf vor.
Ich beginne meine Geschichte mit dem Lied Sommerlin. Ein junger Mann steht mit seiner Liebsten auf dem Kliff, hält im Sonnenuntergang im Abendlicht Ausschau aufs Meer, in der Ferne drei Segelboote. Jahrzehnte auf Föhr zu Hause habe ich diese eigene komplizierte Sprache nicht gelernt. Sie gehörte und gehört bis heute den Friesen. Der Weg nach Hoge, der zweitgrößten unter den Halligen, führt auf einer ungewöhnlichen Route von Husum aus mit einer Stunde Busfahrt nach Nordstrand. Auf dem Weg grasen Schafe mit ihren Lämmern, Entschleunigung und Einstimmung. Nach langer Zeit mache ich mich zum ersten Mal wieder auf den Weg nach Hoge. Ich habe die Hallig zweimal bei Tagesausflügen besucht. Ich erinnere mich an die hochliegenden Warften und die Besichtigung des Königspesel. Von Nordstrand aus geht es heute mit einer der Schiffsverbindungen durch das Wattenmeer weiter. Christoph Belzer ist der erste Offizier an Bord der Adler. Nach der großen Pause im Frühjahr sind die Touristen zurückgekehrt.
Auf unserer Steuerbordseite kommt jetzt schon eine der ersten Warften oder eine der ersten Halligen wieder auf unserem Weg vorbei. Das ist die sogenannte Hallig Nordstrandisch Moor. Volksmund wird sie auch Lüttmoor genannt. Sie hat insgesamt 4 Warften. Das sind halt die Erhöhungen, auf denen die Häuser gebaut sind, die dann wirklich bei Sturmfluten nicht mehr überspielt können.
Bei dieser Reise will ich mehr erleben. Ich möchte nicht ein paar Stunden, sondern Tage und Nächte bleiben. Hoge ist die zweitgrößte unter den Halligen. Zuvor passieren wir...
Das ist die Hallig Langeneß. Das ist die größte der Halligen hier im nordfriesischen Wattenmeer. 10 Kilometer lang, nur 1 Kilometer breit. Daher kommt dann auch der Name Lange Nase. Insgesamt sind es 21 Warften. Und 18 davon sind bewohnt.
Die Besucher können von einer zur anderen Warft wandern. Die kleinste Hallig mit einem besonderen Status.
Das ist die Hallig Gröde. Insgesamt leben dort nur 7 wahlberechtigte Bürger, auf 2 Warften verteilt. Auf der einen Seite haben sie ihre Wohn- und Wirtschaftshäuser. Auf der anderen Seite ist das ehemalige Schul- und Kirchengebäude. Das ist dann letztendlich auch meistens der touristische Attraktivitätspunkt, wo Gäste gerne mal hinkommen und sich das sehr gerne anschauen.
Diese kleinste Gemeinde Deutschlands mit eigenem Bürgermeister, der über alles bestimmt, wie der König von Lummerland. Für den Journalisten unerwünscht sind, auch ich soll fernbleiben. Nur Kurzbesucher sind, wie vielerorts, zum schnellen Einkaufsgeschäft willkommen. Die Halligen sind für Tagesgäste aus Schützsiel vom Festland oder von Föhr aus beliebtes Ziel für eine Stippvisite. Wer länger bleiben will, muss sich rechtzeitig anmelden. Ich habe Glück. Jörn Rolfs hatte auf seiner Lorenzwarft noch ein Zimmer frei.
Hallo, moin. Werde ich abgeholt?
Hallo, hallo. Machen wir es nochmal. Sehr schön.
Dein Name?
Mein Name ist Jörn Rolfs.
Jörn Holz. Von hier?
Von hier, aber nicht ganz ausgesprochen. Jörn Rolfs.
Rolfs.
Rolfs, genau, genau.
Ja, von hier, von der Insel?
Von der Insel, genau.
Das ist aber schön, das trifft sich ja prima. Dann fahren wir mal los. Ne?
Würde ich sagen. Hervorragend.
Danke.
Herzlich willkommen.
Es war für alle Bewohner der Halligen ein schwieriges Jahr, das mit einer Reihe von Sturmfluten begann, bei denen das Wasser bis an die Keller heranreichte. Danach konnten die 100 Bewohner aufatmen. Dennoch, die Situation hat sich verändert.
Der Meeresspiegel steigt, das ist ja bewiesene Sache. Da machen wir uns auch nichts vor, das wissen wir. Die normalen Überflutungen, wenn sie steigen, das ist, glaube ich, da können wir gut mit leben. Also ein Land unter gehört einfach zu Hallig dazu. Auch die Hallig und die Deiche haben sich angepasst, dass es Abschnitte gab, wo es tatsächlich weniger Überflutungen waren, wie ich sie als Kind kenne. Und das wird dann wieder häufiger sein. Was für uns ja das Heftigste sind die schweren Stürme. Und die damit verbundenen steigenden Wasserstände, die machen schon Sorgen.
Anfang des vergangenen Jahrhunderts wurden Hooge und andere Halligen mit Steinwällen umgeben, durch die bis heute Flut gemildert werden konnte. Bürgermeisterin Katja Just, die vor 20 Jahren nach Hooge kam, vertraut auf die Bewohner, die ihre Warften kontinuierlich erhöht haben, auf die Ablagerung von Sedimenten, die mit den Fluten angeschwemmt werden, und den alten Steinwall, der die erste Flutwelle bremst.
Der Blanke Hans ist sehr gefräßig, durchaus, und aufgrund des Klimawandels noch gefräßiger. Und die Nordsee gibt, aber die Nordsee nimmt auch. Aber es gehört zum Halligleben dazu, das ist so. Wirklich wehren kann sich der Mensch dort nachhaltig nicht. Ich sage auch ganz bewusst zum Glück, denn die Natur hat die Hosen an und das soll sie auch behalten.
Auf der Lorenzwerft erzählen mir Urlauber, die seit vielen Jahren hier zu Gast sind, ihre Geschichten. Zu ihnen gehören drei Freunde aus Bad Nennendorf, die seit 5 Jahren kommen.
Ja, das war einfach ein Zufall. Mein Kumpel, der hat gesagt, er war mal auf der Kirchwerft als Tagesausflüger. Und er hat gesagt, Mensch, das ist ruhig da, da müssten wir mal hin. Und dann haben wir gesagt, okay, machen wir dies. Und so kommen wir seit fast 10 Jahren jedes Jahr her und entspannen uns von der Arbeit, die wir zu Hause haben. Und das bekommt uns sehr gut.
Ich bin auf die Hallig gekommen, weil ich eine Schülerin hatte, eine flippige Schülerin, die nach den Ferien erzählte, dass sie mit ihrer Familie auf der Hallig war. Und die hat das so toll gefunden. Und da habe ich gedacht, wenn die das so toll findet, dann musst du das mal ausprobieren.
Elsa Wagenknecht aus Milsdorf bei Kiel wollte schon früh raus aus der Stadt. Eine Sehnsucht, die geblieben ist.
Als junges Mädchen bin ich nach Pellworm gegangen und habe da auf dem Bauernhof gearbeitet.
Wie ist denn dazu gekommen?
Ja, ich hatte nichts mehr zu tun als Imkerin und im Winter und musste mir was anderes suchen. Und da kam das nur als Landwirtschaft in Frage, weil ich brauchte frische Luft und im Büro und sowas kann ich nicht arbeiten.
Seit 1980 kommt sie auf die Hallig. Immer dann, wenn sie sich in der Stadt ärgert, ergreift sie die Flucht und sucht Erholung. So wie auch Monika Arnold aus Wöhl.
Da bin ich zufällig mal mit dem Busunternehmen auf der Hallig gewesen. Und da habe ich mich so in die Hallig verliebt, dass ich seit 5 Jahren jedes Jahr wieder hier hinkomme.
Was ist das Besondere hier?
Die Menschlichkeit. Komm mir die Tränen, tut mir leid. Die Ruhe, noch so ein bisschen Frieden und einfach nur sich selbst sein. Ich lebe die Natur und die Wellen und das Meer und die Vögel und die Menschen, Gespräche mit Menschen und ich muss immer wieder staunen, wie begeistert man sich hier auf einer Hallig mit Menschen unterhalten kann, was auf dem Festland oft leider nicht möglich ist.
Heute gibt es Komfort mit Frühstück, Abendessen aus der Küche. Auf der Hallig finden die Gäste 2 Restaurants, eine Teestube, ein Café und ein Schnellimbiss für die Tagesbesucher und einen Kaufmannsladen. Die Mittagsstunden sollten Urlauber im Zentrum besser meiden. Mittelpunkt ist die Hanswarft. Hier gehört der Königspesel zur Attraktion seit Generationen im Privatbesitz der Familie Bendixen.
Ah!
Entschuldige.
Auflassen bitte, Frau Bendixen. Dankeschön.
Es ist das älteste Privatmuseum in Schleswig-Holstein. Ist erbaut von einem Kapitän, dem Walfänger Tade Hans Bendix, der von 1760 bis 1780 den Pesel, wie Sie den gesehen haben, so eingerichtet hat. Das war damals, wie er das erstanden hat, der Tatanswandel, waren das Walfänger, Grönlandfahrer. Und die Frauen, die haben etwas die Landwirtschaft betrieben. Erstmal gibt es den Königspesel, ne? Den Pesel mit den vielen Kunstgegenständen, die der Kapitän mitgebracht hat, von den vielen handgemalten, biblisch beschrifteten Kacheln. Das ist einmalig in Europa. Das gibt es nur hier auf Halikoge, sag ich mal zu den Gästen. Mhm. Und dieses hier ist die alte Küche. Nicht? Also das ist der Herd, das sehen Sie auch. Und das ist der Ofen von der anderen Seite. Und das sind auch alles Delfter Kacheln, alles einzeln handgemalt.
Und der Pesel selbst, ja. Was ist das für ein Raum gewesen früher?
Immer die gute Stube, nur für festliche Anlässe.
Toben, Jungen, Ring von Fehl, wie Auer wieder. Merd und Grad Amerika, dir wir alles bieten.
Ein Lied vom Fernweh zog ein junger Mann weit, weit übers Wasser nach Amerika, wo das Leben besser wird. Doch in ihm bleibt die Sehnsucht zurück, die sich erst mit seinem Tod und seiner Beerdigung erfüllt. Früher sind die heute 70, 80-Jährigen alle noch zur See gefahren. Sie waren zwischen Japan und Südamerika unterwegs. Manchmal mussten sie bis zu einem Monat auf neue Ladung warten. Zu ihnen gehörte auch der jetzt 77-Jährige Werner Boyens.
Ich bin hier auf der Volkertswagd hier groß geworden. Bin hier zur Schule gegangen. Das war eine einklassige Schule. Das war die Hoge-Schule. Nicht die Hohe Schule, aber die Hoger-Schule. Und dann bin ich lange zur See gefahren, denn ich wollte wissen, was hinter dem Horizont war und was hinter dem Japsand war. Und deshalb bin ich gut 20 Jahre zur See gefahren und bin dann zurück wieder auf die Hallig. Ich bin weltweit gefahren, von Japan bis Russland und Afrika auch.
Auch Fred Rolfs erinnert sich an seine 2 Jahrzehnte auf hoher See.
Ich war schon Ostsee, Nordsee, Atlantik, Amerika, Afrika.
Und das noch mit alten Frachtschiffen wie das
mit
früher?
Mit alten Frachtschiffen, ja. Wir hatten sehr viele lange Liegezeiten, zum Beispiel New Orleans, da holen wir den Sojamehl, da hatten wir den 14 Tage bis 4 Wochen Liegezeiten. Das war ja was, das gibt's heute gar nicht mehr. Wenn wir dann aber Kohle aus Norfolk holten in Amerika, dann waren das 4 Stunden, war der Dampfer voll. Da wurden die Waggons am Förderband einfach reingekippt und dann war der Dampfer in 4 Stunden voll und dann ging es weiter.
Als Werner und Freak von großer Fahrt nach Hoge zurückkehrten, erlebten sie die Anfänge des Fremdenverkehrs. Damals ging es mit der Landwirtschaft zu Ende.
Das fing an nach der Währungsreform. Die Mark, die zählte ja schon etwas dann. Und dann sind zum Beispiel meine Eltern, haben eine kleine Pension auf der Volkertswaff gehabt. Und da kam ein nach dem anderen Gast und das wurde immer mehr.
Damals war das nicht so wie heute. Es gab kein fließendes Wasser. Die Leute mussten ins Watt und Zähne putzen, wenn die Flut da war und so. Das war alles ganz primitiv. Und die Jugendlage, die schliefen auf Heuboden, was heute langsam wieder in wird. Wir haben früher mit den Leuten, wir sind mit den Leuten Krabbenfischen gegangen. Wir haben so vieles mit den Leuten so gemacht. Früher hatten alle Landwirtschaft. Jeder hatte 5, 6 Kühe und davon lebte man früher. Das ist heute natürlich gar nicht mehr möglich. In der heutigen Zeit ist Landwirtschaft. Wir haben früher Milchvieh gehabt und heute haben wir Pensionsvieh.
Das waren und sind noch immer Kühe vom Festland, die über den Sommer auf der Hallig weiden. Dann kamen die Pensionsgäste. Die Sommerfrischler sind bis heute geblieben. Die große Veränderung zur Modernisierung kam mit einer Flutkatastrophe.
Nach der großen Sturmflut 62, da wurden die Häuser dann alle neu gebaut, weil sehr viel zerstört worden ist. Und dann hat man gleich die Häuser so gebaut. Und dann wurde der Fremdenverkehr wurde langsam mehr. Denn. Am Anfang war das alles einfach. Die Gäste lebten mit uns. Da wurde nicht extra Zimmer, sondern es gab eine Dusche oder wenn überhaupt. Das Wasser war das Wichtigste für die Menschen aus einem Brunnen und die Tiere aus dem großen Teich oder dem Feting, nennt man das. Da wurde dann das Vieh mitgetränkt.
Frerk ist auf der Lorenzwarft unter anderem für das Pensionsvieh zuständig. Bojens dagegen hat seinen Stall zu einer Galerie ausgebaut, in der Filme über die Sturmflut und Erinnerungsstücke aus der Geschichte und Fundstücke vom Strand, Töpferarbeiten seiner Frau und eigene Bilder gezeigt werden. Bei der Führung durch die Galerie wird auf die eigentliche Attraktion hingewiesen, eine Sammlung von Schuhen.
Ja, diese Schuhe, die hat Werner Bojens gesammelt. 1991 hat er seinen ersten Schuh gefunden hier am Deich und hat ihn vor diesem Haus hingestellt. Und so sammelten sich über die Jahre hinweg immer mehr Schuhe an. Und für ihn ist das so ein Symbol für den Müll, der in den Meeren schwimmt und auch immer wieder auf Hoge angespült wird.
Wie viel sind das denn mittlerweile geworden?
Es sind mittlerweile über 300 Schuhe, die hier liegen. Und das sind alles einzelne Schuhe. Ein paar findet man eigentlich nicht darunter.
Wenige Schritte von der Galerie entfernt liegt die erste Schutzstation Wattenmeer, die 1962 gegründet, Ausgangspunkt von 20 Zentren an der Westküste Schleswig-Holsteins ist. Ökologen und Mitarbeiterinnen des Bundesfreiwilligendienstes veranstalten ein Programm mit Führungen und Vorträgen. Zu ihnen gehört Merle Felgenhauer.
Ganz, ganz wichtig zum Beobachten, was haben wir hier eben für Vögel und zu welcher Jahreszeit finden wir hier welche Arten und wie viele davon, dass wir den Zugweg besser verstehen und einfach die Organismen im Wattenmeer kartieren können und eben auf dem Schirm sind sozusagen, was wir hier alles finden. Wir zählen also zum Beispiel alle 2 Wochen die Vögel auf unseren jeweiligen Stationen, auf den Inseln und Halligen, aber auch teilweise am Festland. Und wir sind auch zum Kartieren da.
Ich bin mit der Fähre von Hoge aus nach Föhr gefahren, um die Halligen auf einem anderen, ungewöhnlichen Weg zu erkunden, auf der Röde Arm, einem holländischen Flachbodenboot mit niedrigem Tiefgang. Es gehört Knut Pörksen, der, auf Amrum geboren, seit seiner Kindheit im Wattenmeer zu Hause ist.
Ja, wir haben heute Ostwind, 4-5, sagen wir mal, 5 bedeckt. Zum Segeln nicht die optimalsten Bedingungen, weil wir ja Ostwind haben. Und dann baut sich mit dem aufkommenden Wasser so eine ruppige See auf.
Gibt es denn einen Kurs, den du vorhast? Wo willst du hin?
Segeln auf Rede. Wo Wasser ist.
Knut und seine Frau Heide benötigen keinen Wetterbericht. Sie entscheiden jeden Morgen neu, kennen die Tidezeiten, prüfen Wind und Wetter, meiden allein starken Regen und Sturm. Sonst laufen sie zunächst mit Motor aus, vorbei an den Fähren, die zwischen Dagebühl und Wiek unterwegs sind. Dann frei setzt Knut die rostbraunen Segel und beide genießen die Stunden auf ihrem Meer. Was macht das Gewässer so einzigartig?
Also erstens ist es nicht überfüllt. Zweitens haben wir hier die Abwechslung mit den Tiden, dann Sandbänke. Es ist einfach ein angenehmes Gefühl, in heimatlichen Gefilden zu segeln. Man ist hier eher allein, ja. Und viele meinen, es sei hier zu schwierig zu segeln. Deshalb kommen sie hier nicht gerne her. Wegen dieser Unsicherheit mit den Tiden, mit den Untiefen.
Bei ihren Ausflügen nach Dänemark sei es überall brechend voll gewesen. Hier sind sie fast unter sich. Viele meiden das Revier. Der Weg ins Wattenmeer von der Elbe aus ist schwierig. 2 Ziele Pörksens lagen früher, in den 60er, 70er Jahren, außerhalb des Wattenmeers in der Elbmündung.
Das war ein Erzfrachter, der war dort gestrandet oder auf Grund gesetzt, das war nicht ganz klar. Und das zweite ist die Pallas, das andere war die Pella, die an ähnlicher Stelle gestrandet ist. Die brannte, die hatte eine Holzladung und da haben sie die Mannschaft runtergeholt und das Schiff ist dann da an ähnlicher Stelle gestrandet.
Die beiden Wracks sind längst verschwunden. Der Meeresboden verändert sich ständig. Knut und seine Frau Heide werden auch in diesem Sommer wieder bis in den Oktober auf der Röde Arm mit den rostroten Segeln auf ihrem Meer unterwegs sein. Urlaube können ein Pfahl-Ewe, ein Plattbodenschiff mit Seitenschwertern oder ein größeres Boot, einen sogenannten Kjalk, chartern. Im September, Oktober werden die Boote an Land geholt. Danach sind nur noch die Versorgungsschiffe zwischen den Halligen unterwegs. Ich habe beschlossen, nicht bis zum nächsten Jahr zu warten, sondern in den Wintermonaten landunter erleben zu wollen. Auf der Halligblick oder direkt neben dem Königspesel. Vielleicht mache ich mich im Trubel der Adventszeit oder nach Silvester auf den Weg zu einer einzigartigen Begegnung. Sturmflut auf Hoge.
Hier ist der automatische Leitwertansager der Gemeinde Hoge. Diese Hoge. Wasserstand in Zentimeter 8,0. Ex-Tendenz Stahlring.
Es könnte auch die Zeit sein, zu der sich einer der Halligbewohner mit einem Farewell für ein halbes Jahr oder länger verabschiedet. Auf Wiedersehen. Ich muss Abschied nehmen von meinem kleinen Dorf und wehmütig verlasse ich meine Geliebte, wenn ich fortgehe in die Welt.
Dieter Bub erzählte uns aus und über Hallig Hoge. Am Schluss nochmal der Männergesangsverein Föhr. Diese Jungs pflegen die Sprache, die in den Dörfern auch im Alltag von Kindheit an gesprochen wird und auf diese Weise erhalten bleibt. In friesischer Sprache auch die Band Kalün. Damit Dank an Dieter Bub. Und wir spazieren dann gleich weiter im Anschluss an die Nachrichten.
Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
Im ersten Teil unserer Sendung heute waren wir ja auf dem Meer unterwegs. Gleich geht's zu einem See und wir wandern um diesen See. Recht klein ist er, der Walchsee in Österreich, unweit von Rosenheim. Ned Nakisum ist ein singendes Streichtrio plus einer. Die machen virtuose Volksmusik, stammen aus Österreich und sie haben richtig Spaß am Musizieren. Die Stilrichtungen sind recht vielseitig bis hin zum Heublumenjazz, was immer das auch sein mag. Hier jetzt südamerikanische Anklänge und damit heiße ich Sie herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum zweiten Teil der Reisenotizen aus Deutschland und der Welt. Andreas Stopp ist weiterhin für Sie am Mikrofon. Ja, in den vergangenen Monaten war ja das Reisen bekanntermaßen nahezu vollständig untersagt. Die Grenzen waren dicht. Glücklicherweise ist das mittlerweile Vergangenheit und hoffentlich bleibt es auch so. Also wir können wieder touristisch unterwegs sein, besonders in die angrenzenden Länder. Ein beliebtes angrenzendes Land ist ja Österreich mit seinen wunderschönen Zielen eben in der Alpenregion. Und wir wagen uns jetzt über die Grenze, es ist kein großes Wagnis mehr. Und zwar südlich von Rosenheim. Dort finden wir uns ganz in Grenznähe am Walchsee ein. Rudi und Rita Schneider warten am Seeufer in der frühen Morgenstimmung auf uns.
Wenn sich am frühen Morgen Wolkenteppiche über der ruhigen Oberfläche des Walchsees erheben und die über 2000 Meter hohen Alpengipfel grandiose Spiegelbilder auf die Wasseroberfläche zaubern, dann ist das wie ein Gemälde, das sich jede Minute verändert. Der See ist etwa 1 Quadratkilometer groß und liegt in der Traumkulisse des Kaisergebirges im Süden und den Chiemgauer Alpen im Norden. Am Nordufer des Sees liegt das gleichnamige Dorf Walchsee. Peter Wiedmann gesellt sich zu uns. Er ist in Sachen Natur ein sehr engagierter Lehrer an der Mittelschule des Ortes.
Ich finde, dass diese Gegend hier in Walchsee für mich eine der schönsten, wenn nicht überhaupt die schönste in ganz Tirol ist, aus einfachem Grund. Wenn du jetzt schaust, dann siehst du eine wunderschöne Weite. Ja? Du hast ein relativ weites Tal und der See ist einfach ein wunderbares Juwel in der Gegend. Die Flora und Fauna beinhaltet, die man sonst in Tirol fast nirgends findet.
Den Walchsee kann man in einer guten Stunde gemütlich umwandern und an jeder Ecke Neues entdecken. Seien es malerische Badestrände, kleine Bootsanleger oder seltene Uferpflanzen und Bäume. Selbst die Hunde haben einen eigenen Strandabschnitt. Und im Land des Walzers ist es nicht verwunderlich, dass es selbstverständlich auch den Walchseewalzer gibt.
Das ist der Walchsee im schönen Tiroler Land. Er ist vom Bergeshöhe rings um Sonn.
Vom Dorf her klingen die Glocken der äußerlich eher unscheinbaren Kirche und laden zu einem Besuch ein. Die alte gotische Kirche aus dem Jahr 1399 wurde 1702 im Barockstil vergrößert. Der Innenraum ist allerdings ein wahres Kleinod. Der Hochaltar des Kitzbüheler Bildhauers Josef Martin Lengauer stammt aus dem Jahr 1760. Das Altarbild und die drei Gemälde am Gewölbe, die Zyklen aus dem Leben Johannes des Täufers darstellen, stammen von Franz Nikolaus Streicher aus Salzburg. Typisch für die Einheimischen rund um den Walchsee ist auch ihre Liebe zur Musik. Zum jährlichen Bezirksmusikfest treffen sich die Musikgruppen des ganzen Kaiserwinkels und zeigen die traditionellen Trachten in bunter Vielfalt. Vom Walchsee aus gibt es eine große Auswahl wunderbarer Wander- und Klettertouren. Wir brechen auf, um die Edernalm zu besuchen. Der Weg führt unter anderem auch über Almwiesen, wo wir auf mehrere Herden von Kühen treffen, die mitunter auch neugierig nahe an die Wanderer herankommen. Einige dieser Kühe gehören auch zur Edernalm, so erfahren wir von Johann Schlechter, der die Alm schon seit mehr als 45 Jahren bewirtschaftet. Auf der Terrasse zeigt er mit einer weit ausholenden Geste, wo wir uns genau befinden.
Sie befinden sich im Kaiserwinkel. Das ist ganz grenznahe, also Schleching, Reitimwinkel sind unsere Grenzorte. Und dann geht es über das kleine deutsche Eck nach Salzburg.
Was die Besucher der Alm neben dem unglaublichen Fernblick besonders lieben, erzählt Johann, das zaubert seine Tochter in der Küche.
Das Grillkotelett wird am meisten gegessen. Das wird in einer schweren Eisenpfanne gebraten mit echtem Schweineschmalz. Und dazu gibt es dann die Bratkartoffel und der Kräuterbutter drauf und einen Salat dazu. Altes Rezept, ja.
Wer allerdings so richtig in die Felswände möchte, der kann unter anderem auch auf sehr anspruchsvollen Routen in der Nähe der Ottenalm starten, auf deren Parkplatz gerade zwei Besucher ein Horn und eine Trompete aus dem Kofferraum holen. Wolfgang Buchauer ist der Wirt der Ottenalm und er kennt die Klettersteige sehr genau.
Wir haben einen Klettersteig hier. Da kann man hier vorne gleich einsteigen vor der Hütte und drei verschiedene Schwierigkeiten raufklettern. Die erste Runde ist die Walchseerunde für die Anfänger, ganz die leichte. Die zweite ist die Bergkameraden, die ist schon etwas schwieriger. Und dann gibt es noch die schwierigste, die Direttissima. Die ist äußerst schwierig, extrem schwer, sagen wir einfach so.
Die Wand ist nahezu senkrecht, das ist Klettern für Erfahrene in Rheinkultur. Wer es dann bis zum Gipfelkamm geschafft hat, der kann einen atemberaubenden Blick zum Walchsee im Südwesten genießen. Blickt man direkt nach Westen, dann fällt unten im Tal eine braune Fläche auf, die sich vom Umgebungsgrün deutlich abhebt. Das ist die Schwemm. Das Wort verrät schon ein wenig, was die Schwemm sein könnte. Manuela Kalkhauser klärt uns auf.
Es ist ein ursprüngliches Moor, wobei ich sagen muss jetzt, es hat auch hier einen Menschen gegeben, der wollte das aufschütten und alles bebauen, und zwar war das der Adolf Hitler. Ist ihm nicht mehr gelungen, Gott sei Dank. Gell? Dadurch haben wir heute noch eines der schönsten Moore da weit und breit. Es ist nicht nur in Nordtirol das größte, sondern wir haben auch sehr viele Besonderheiten.
Die Römer, so erzählt Manuela, wollten das Hochmoor auch schon brandroden. Aber auch das ist gescheitert. Dieses einzigartige Hochmoor hat heute eine Fläche von 66 Hektar. Manuela, so sagen alle hier, ist der Moorgeist, weil sie groß und klein mit viel Hintergrundwissen rund um das Moor führt.
Es sind sehr viele Pflanzen, wie zum Beispiel alle drei Arten vom Sonnentau. Wir haben sehr viele Orchideenarten, Schmetterlinge natürlich, von über 70 Libellenarten, die es in Nordtirol gibt, leben 33 in der Schwemm. Es steht an oberster Stelle, international gesehen, im Bereich der Zieralgen. Wir haben natürlich sehr viele sonstige Tiere wie Schlangen, Frösche natürlich, die da drinnen sind.
Fridays for Future. Kinder lernen hier von Manuela die Schatztruhe der Natur kennen. Und das ist für die Future, also die Zukunft, sehr wichtig.
Hinterher stehen sie da, streicheln alle einen Frosch, wollen alle einen Frosch selber halten. Bei uns gibt es auch viele Kröten und Bergmolch, Teichmolch. Und die werden ja auch speziell jetzt im Frühling bei der Amphibienwanderung gesammelt und zu den Wasserstellen getragen. Und da haben wir es eben auch schon gehabt, dass wir Besuch dann von den Grundschulen gehabt haben, wo uns dann die Kinder helfen.
Wo wir über Frösche reden, Peter Wiedmann betreibt dazu schon seit Jahren ein Projekt.
Ich habe ja 20 Jahre mit meinen Schülern auch und privat auch als Umweltprojekt gemacht, indem wir einfach die Froschpopulation versucht haben zu retten. Und glaube ich, diese ganze Umwelteinflüsse, die wir momentan haben, auch die Erwärmung, die man in den Alpen besonders stark spürt, auch das wird wahrscheinlich einen großen Anteil für diese Reduktion an Amphibien haben, die wir auch in der Schwemme immer spärlicher vorfinden.
Während wir noch den Fröschen im Moor zuschauen, kommt Manuela auf eine spontane Idee und schlägt vor, Sebastian Schröder, den Waldpädagogen, zu besuchen, der die Natur rund um den Waldsee wie kein anderer kennt. Der Weg führt uns in steilen Serpentinen den Berg nördlich der Schwemm hinauf, bis wir an Sebastians Meditationshütte mitten im Wald ankommen. In dem hölzernen Rundbau brennt in der Mitte ein gemütliches Feuer und über dem Eingang hängt eine gewaltige, 2 Meter durchmessende Trommel. Der tiefe Klang der Trommel soll die Menschen zur Ruhe bringen, sagt Sebastian, der hier seinen Besuchern hilft, den Wald und seine Seele in besonderer Tiefe zu erfahren.
Man geht durch den Wald ohne Weg, nur auf einem Pfad. Den Kontakt zur Bäume, zur Sträucher, aber auch zu den Steinen und zur Erde, die Wurzeln der Bäume, in der Luft des Waldes. Man atmet die Luft und entspannt sich.
Neben der Meditationshütte hat Sebastian eine Schwitzhütte gebaut, in der seine Gäste den Alltagsstress regelrecht ausschwitzen können. Rundherum, so erzählt Sebastian, hat er ein wahres Baumparadies.
Und auf dem Platz, wo wir uns befinden, um die Hütte herum, sind 30 bis 32 verschiedene Baumarten im Umkreis von 100, 150 Metern. Ist einzigartig in Tirol, im Unterland.
Draußen vor der Hütte hat sich die Sonne zur Horizontlinie gesenkt und wir wollen einen Tag voller Naturerlebnisse am Walchsee wiederum in der Ottenalm bei Wolfgang Buchauer ausklingen lassen. Spontan, wie die Leute hier sind, holt Wolfgang sein Akkordeon aus der Kommode.
Auf Dottenholm, auf Dottenholm muss man gehen.
Es gibt zum Abschluss dieses erlebnisreichen Tages bei Wolfgang nicht nur Musik, sondern natürlich auch etwas für den Gaumen.
Seit Pulzen haben wir unseren Kaiserschmarrn. Das Rezept ist streng geheim.
Okay.
Von der Urgroßmutter vielleicht noch ein bisschen.
Rudi und Rita Schneider waren rund um den Walchsee im Kaiserwinkel unterwegs und auf den Almen darüber. Jetzt müssen Sie sich bitte etwas festhalten. Die Global Criner, das ist eine Band aus Österreich. Es gab sie bis 2013. Die wagten den Spagat, die Hörer beim Oberkreiner Sound abzuholen und in den Jazz zu überführen. Also lassen Sie sich bitte kurz mal darauf ein. That's how the Yodel was born. Hier ist der Sonntagsspaziergang um 12.24 Uhr.
Thank you.
So, jetzt wieder ernsthaft. Schon immer lockten Felsformationen den Menschen an. Bereits unsere Ur-Ur-Urahnen, gekleidet in Felle, bewaffnet mit Speeren, haben sich unter Felsvorsprüngen versteckt und in Höhlen gehaust. Das Buntsandsteingebiet südlich von Göttingen mit seinen zahlreichen Felsdächern ist geradezu ein Paradebeispiel dafür. Irene zu Dona hat sich auf die Spuren der ersten Verstecke der Menschheitsgeschichte begeben.
Auf einem kleinen Bergrücken inmitten des Rheinhäuser Waldes, rund 15 Minuten südlich von Göttingen, finden sich die sogenannten Jägersteine. Seit Generationen sind die mächtigen Felsformationen ein beliebtes Ausflugs- und Wanderziel. Denn man kann sie nur zu Fuß erreichen. Auch an diesem Wochenende tummeln sich hier Ausflügler aus der Umgebung. Familien picknicken auf dem Waldboden, Kinder klettern auf den riesigen Felsbrocken umher und verstecken sich in den kleinen Höhlen. Ein junges Pärchen spielt Karten im Schatten eines Felsüberhangs.
Ja, ist Wahnsinn, also wie man hier im Wald steht und plötzlich diese tollen Steine überall sieht und überall Spalten.
Ich finde es cool, dass hier so viele Felsen sind, weil man hier so toll spielen kann.
Wenn man die Steine von unten betrachtet, dass es aussieht wie kleine Korallenreliefs.
Sieht auch aus wie eine Höhle, diese Schräge.
Das ist ein schönes Ausflugsziel mit den Kindern und es hat irgendwas Mystisches, mitten im Wald so Felsformationen zu haben.
Die Jägersteine sind ein geheimnisvoller, faszinierender Ort. Doch ahnen die Spaziergänger, was es mit den roten Felsen mitten im Buchenwald tatsächlich auf sich hat? Welche Vergangenheit an den verstreuten Buntsandsteinbrocken haftet?
Keine Ahnung, ich weiß es nicht.
Also man sieht hier auf jeden Fall, dass hier ziemlich viel Geschichte hintersteckt.
Ich glaube, früher wohnten da Steinzeitmenschen oder Tiere, Bären oder Säbelzahntiger.
Spuren von Säbelzahntigern wurden zwar bisher nicht gefunden, dafür aber von Menschen. Bereits seit abertausenden Jahren sucht der Homo sapiens die Jägersteine auf, erklärt der Prähistoriker Klaus Grote. 33 Jahre war er Leiter der archäologischen Denkmalpflege für den Landkreis Göttingen, erforschte jahrzehntelang das Leinebergland. Wie kaum ein anderer kennt sich Grote in dieser Gegend und mit ihrer urgeschichtlichen Bedeutung von Felsüberhängen aus.
Ja, sie wurden natürlich für alle möglichen Zwecke genutzt. Zum einen ganz normal profan zum Wohnen, dann auch als Zufluchtsorte für Krisenzeiten, dann für kultische, religiöse Zwecke, dann für Versteckzwecke. Das geht durch alle Zeiten bis heute letztlich, sogar wo eben auch Touristen, Wanderer und so weiter sich darunter häuslich einrichten durchaus und manchmal sogar auch dort übernachten.
Schon als die Menschen in Südniedersachsen noch Jäger und Sammler waren, suchten sie Schutz unter solchen Felsdächern, genannt Abris. Der Fachausdruck kommt aus dem Französischen und bedeutet übersetzt Unterschlupf. Zwischen dem niedersächsischen Nörten-Hardenberg und dem thüringischen Heiligenstadt finden sich rund 1600 Abris. In Mitteleuropa bildeten sie damit die größte zusammenhängende Gruppe von Felsdächern, erklärt Klaus Grote.
Ja, das liegt an den geologischen Besonderheiten unseres Sandsteins eben im Göttinger Raum. Das Sandsteingebiet ist ja ungefähr 30 Kilometer Nord-Süd erstreckt und 5 Kilometer in der Breite. Und in diesen vielen, vielen kleinteiligen Schluchten da drin sind zum Teil die Wände, die Felswände ausgeprägt und die sind reihenweise mit Abris so versehen, mit diesen Felsdächern. Und da haben wir einfach sehr, sehr viele.
110 Felsdächer untersuchten die Archäologen in den vergangenen 30 Jahren. Bei allen fanden sie Spuren von Menschen, die dort vor tausenden Jahren gelebt haben. Besonders ergiebig war die Fundstelle beim Felsdach Abri 9, nur wenige Kilometer von den Jägersteinen entfernt. Die Forscher gruben sich durch 14 verschiedene Erdschichten und entdeckten dabei Feuerstellen, Speisereste, rund 8000 Werkzeuge aus Stein und knapp 20.000 Tierknochen. Ein Sensationsfund.
Der Platz hat uns natürlich jahrelang beschäftigt, da haben wir mehrere Jahre lang auch gegraben. Und das ist der einzige Platz, den wir komplett mal ausgegraben haben. Insgesamt die Fläche darunter freigelegt, bis in 3 Meter Tiefe zum Teil, bis wir auf den echten unteren Felsen gekommen sind. Alles andere darüber war eben angelagerte Schichtenfolge aus all den Jahrtausenden. Und dort waren übrigens auch die Neandertaler nachweisbar.
Die ältesten Funde stammten vom Anfang der letzten Eiszeit und sind somit zwischen 50 und 60.000 Jahre alt. Zu dieser Zeit jagten die Neandertaler noch Mammuts, Bisons und Eisfüchse. und versteckten sich in den Felshöhlen vor Angreifern. Bei ihren Grabungen am Abri 9 stießen die Forscher auch auf zwei Kindergräber. Ein Junge und ein Mädchen im Alter von 1,5 und 3,5 Jahren wurden hier nebeneinander beigesetzt. Grote nimmt an, dass die Gräber aus der Zeit um 5000 vor Christus stammen, der späten Mittelsteinzeit.
Und sie waren gut erhalten, die Knochen. Das liegt eben an der guten Erhaltungsbedingung eben auch unterm Felsdach hier. Und das ist etwas ganz Besonderes. Die Beigaben, da sah man schon, dass diese Kinder für das Jenseits ausgerüstet worden sind. Gräber in dieser Form haben wir dann nicht weiter bisher gefunden, aber das war auch dann auch nur eine Frage des Glücks und der Zeit, dass das mal auch wieder woanders kommen könnte. Und ansonsten waren hier auch die meisten Schichten übereinander gelagert, dass wir ein richtiges Bilderbuch der Urgeschichte hatten.
Felsdächer, Felsüberhänge, Halbhöhlen wurden überall von den Menschen genutzt. Knapp 500 Kilometer südwestlich von Göttingen liegt das kleine elsässische Dorf Grauftal, berühmt für seine Felshäuser, die bis Mitte des 20. Jahrhunderts bewohnt wurden. Im Mittelalter dienten die Höhlen in der Steilwand als Lager. Später, im 18. Jahrhundert, verwendeten die Menschen den großen Felsüberhang zum Hausbau. Die Felsen bildeten dabei die Rückwand, das Gestein, Decke und Boden. Vergleichbare befestigte Wohnstätten gibt es im Leinebergland nicht. Dafür gäbe es in diesem Gebiet aber noch hunderte Felsdächer, die nicht erforscht seien. Für nachfolgende Archäologen und Prähistoriker geradezu ein Entdecker-Eldorado, schwärmt Klaus Grote.
Die Faszination kommt natürlich über die Lage in der Natur, die Verstecktheit. Unser Eins, der hält sich da sehr, sehr gern auf. Das ist wie Urlaub, wenn man diese Arbeit so macht. Das ist das Abenteuer Archäologie nochmal in Reinkultur. Und eben diese versteckte Lage. Wir sind bis heute nicht fertig, diese Abris überhaupt lokalisiert zu haben. So können die noch versteckt in den Schluchten liegen.
In den vergangenen Jahren habe man lediglich leicht den Buchdeckel der Geschichte angehoben. Darunter schlummere noch viel Forschungspotenzial. Im Boden des Leineberglandes mit seinen oftmals verborgenen Felsschutzdächern.
Ja, sehr spannend und facettenreich, was uns meine Kollegin Irene zu Donau da präsentiert hat. Und wie gesagt, Sie finden das Ganze südlich von Göttingen, wenn Sie dort selber mal ein wenig schnuppern wollen in der Frühgeschichte, von der sie uns erzählt hat. Herzlichen Dank dafür. Wir reisen jetzt nach Portugal. Es sind ja eigentlich nicht wir, die reisen, sondern es reisen Menschen und die erzählen uns dann. Und eine ganz besondere Reise hat Isabel da Silva Matos unternommen. Sie wird uns gleich davon berichten. Wir stellen gerade die Telefonverbindung her. Dieses Lied hier sei schon ein wenig in der Umschreibung dessen, worüber sie uns berichtet, wird gesetzt. Die Segel setzen und aufbrechen, so heißt es. Aufbruch, also Reise ins Unbekannte. Darüber wird jetzt gesungen. Tagtraum von alten magischen Märchen über dunkle und majestätische Lebewesen, von Figuren aus Kinderbüchern und Fantasiegeschichten. Eine Mutter-Tochter-Reise der besonderen Art gleich im Sonntagsspaziergang.
Desta gente sempre igual, macambusa e pachorrenta, indiferente e desatenta, deste imenso lamaçal de churincas eternos, churumbáticos, de sopinhas sem sal, dengosos e apáticos, seus choros melismáticos, lamúrias em caudal, a verter, a verter, para chorar a beber. Segredos sem ter fim, criaturas majestosas, outras tantas tenebrosas como nunca vi assim, e tesouros, druidas, feiticeiros e pós do parlimpimpim, princesas, ergueiros, sereias, viajeiros, tudo novo para mim. A encher, a encher, pois partir é crescer. Thank you. um segredo sem ter fim. Criaturas majestosas, outras tantas tenebrosas como nunca vi assim. E tesouros, druidas, feiticeiros e pós de perlepim. Princesas, ergueiros, sereias, viajeiros, tudo novo para mim. Encher, encher, pois partir é crescer.
Setzen und aufbrechen. Genau das hat Isabel da Silva Matos getan, wenngleich sie nicht mit dem Segelboot unterwegs waren, sondern mit einem Auto, einem geliehenen Auto. Hallo Isabel, guten Tag in Portugal.
Ja, hallo. Nach Berlin oder Köln?
Ja, wir senden hier aus Köln und Sie sind ja gestartet aus Berlin. Sie sind mit dem Auto nach Portugal gefahren. Gleich erzählen wir die Geschichte. Wo genau aber befinden Sie sich zurzeit? Wie heißt der Ort, in dem Sie sind?
Der Ort, der heißt Trivensinje, und ich stehe hier auf dem Grundstück von meinem Vater und meiner Tochter, die mit mir hergefahren ist, steht hier neben mir.
Das heißt, der Grund, weswegen Sie gefahren sind, ist der Vater. Sie sind sozusagen zu Familienbesuch.
Genau so ist es. Ich habe meinen Vater besucht und die Valerie hat ihren Opa besucht und der wird jetzt nämlich Ende August 80 Jahre alt.
Ja, und der, nämlich Ihr Vater, ist schuld auch so ein bisschen im positiven Sinne an der Geschichte. Der hat nämlich Sie, Isabel da Silva Matos, als Kleinkind nach Luxemburg geschleppt. Weshalb?
Ja, mein Vater, der ist ja in Portugal aufgewachsen und dann wollte er halt ein anderes Leben führen. Er dachte, ein besseres Leben, und in Luxemburg hat man einen Gastarbeiter aus Portugal angeworben. Und so ist er nach Luxemburg gekommen und wir sind in Luxemburg aufgewachsen. Und dann sind wir im Sommer am Anfang mit dem Zug und später mit unserem kleinen Familienwagen von Luxemburg nach Portugal gefahren. Wir waren drei Geschwister hinten im Auto und es gab natürlich immer viel Quatsch, aber auch viel Geschrei und viel Rumgezeter.
Das kann man sich vorstellen, wenn da die drei Kleinen auf der Rücksitzbank sitzen. Und das war damals in Schengen. Das ist ja auch ein kleiner Ort, aber wer den nicht kennt, hat keine Ahnung von Europa. Das ist sozusagen ihr Geburtsort.
Nee, der Geburtsort ist hier in Portugal. Ah, okay. Aber ich bin mit einem Jahr, anderthalb Jahren von Portugal nach Luxemburg. Ah, ja. Mit meiner Mutter und meiner kleinen Schwester.
So, und Sie leben jetzt aber in Berlin mit Ihrer Tochter Valerie, die ist jetzt 9 Jahre alt. Und jetzt haben Sie uns ja gerade gesagt, Sie wollten zu Ihrem Vater fahren. Warum diese Tortur mit dem Auto? Da sind Sie ja einige Tage unterwegs. Warum nehmen Sie nicht das Flugzeug oder die Bahn?
Ja, sonst tatsächlich fahren Sie ja die letzten Jahre immer mit der Bahn, weil meine Tochter und ich, wir versuchen so wenig Umwelt, also CO2-Verbrauch wie möglich. Und dieses Jahr werden wir ein bisschen kompensieren müssen. Und sonst fahren wir mit dem Zug, aber mit dem Zug, da treffen wir zu viele Leute. Wir wollten meinen Vater da nicht irgendwie anstecken. Und dann haben wir überlegt, Flugzeug ist natürlich schneller, aber auch nicht so sicher. Und verbraucht auch viel CO2. Und dann haben wir überlegt, wir fahren mit dem Auto, das verbraucht halb so viel. Und dann kommen wir auf jeden Fall sicher an unserem Ziel und können unterwegs auch noch andere schöne Länder in Europa kennenlernen, die meine Tochter noch nicht kennt. Aber ich natürlich schon von früher.
Aber im Prinzip sind Sie ja da durchgefahren. Das sind, ich weiß nicht, wenn ich da auf der Karte gucke, so überschlagsmäßig mit Sicherheit mehr als 2500 Kilometer, die Sie da zurückgelegt haben.
Ja, sind knapp 2700, aber wir fuhren von Berlin erstmal zu meiner Schwester nach Luxemburg. Die wohnt an der Mosel in Stadtbredimus, da haben wir übernachtet. Dann haben wir in der Nähe von Tours auf dem Land übernachtet, was auch sehr schön war. Und dann haben wir in Saint-Jean-de-Luz an der französisch-spanischen Grenze übernachtet und sind da in den wunderbaren Atlantik gesprungen, in der Bucht, der Biscaya-Bucht. Und dann sind wir natürlich früh los und kamen abends dann hier an, nach 4 Tagen Reise bei meinem Vater, und der hat uns schon sehnsüchtig erwartet.
Das kann ich mir vorstellen, weil man fiebert man ja doch ein bisschen, wenn man so lange auf den Straßen unterwegs ist. 9 bis 10 Stunden jeden Tag. Wie war das denn da für Valerie, eine 9-Jährige? Ist das nicht langweilig, extrem langweilig?
Ich würde gerne mal an Sie weitergeben, wenn ich darf. Dann kann sie das selber erzählen.
Ah, okay, dann machen wir das. Jetzt wird also
es war schon langweilig, aber wir hatten eben ganz viele Hörspiele dabei und dann haben wir den ganzen Tag nur Hörspiele gehört.
Ah, okay, Valerie, jetzt muss ich dich eben unseren Hörerinnen und Hörern vorstellen. Das ist also Valerie, die Tochter von Isabel. Und was habt ihr da für Hörspiele genau gehört? Erzähl mal.
Naja, also einmal hatten wir die unendliche Geschichte, 6 CDs. Und dann hatten wir noch einmal Momo.
Ja, da vergeht die Zeit dann natürlich schnell. Diese ganze Strecke, hat dir da irgendwas besonders gefallen, wo ihr durchgefahren seid?
Naja, also, dass wir dann im Meer baden waren, das fand ich auch.
Und der Moment dann, als ihr angekommen seid, ich glaube, das war vorgestern Abend, ne? Am Freitagabend. Wie war das, als du ausgestiegen bist? Hast du dann gleich deinen Opa getroffen?
Ja, also ich bin ausgestiegen, zu ihm hingerannt. Und dann bin ich einfach, weil es so heiß ist, es war über 30 Grad, bin ich da einfach in seinen Wassertank gesprungen mit Anziehsachen.
Ach so, komplett bekleidet, einfach rein zur Abkühlung. Ah, okay. Ja. Sag mal, Valerie, wie lange bleibt ihr denn jetzt dort in Portugal?
Also 2 Wochen. Und also 3 Wochen bin ich bei meiner Mama und 3 Wochen bin ich bei meinem Papa.
Okay. Und du sprichst natürlich auch die Sprache, kann ich mir vorstellen, Portugiesisch.
Ja, also ich habe eine deutsch-portugiesische Schule.
Ah, das ist natürlich toll. Das haben die wenigsten, da kannst du ja stolz drauf sein. Hast du denn Freunde und Freundinnen dort, wo du jetzt bist, in Portugal?
Naja, ich habe eine Cousine 3. Grades hier, genau im gleichen Dorf. Da muss man einmal durch den Wald oder hier von dem Garten einmal durch die kleinen Straßen durch und dann ist man auch da.
Dann ist man auch da. Und wenn ihr dann endgültig wieder zurückfahren müsst, das ist dann auch mit dem Auto. Also ihr habt vor, wieder mit dem Auto nach Berlin zu fahren?
Ja.
Aber da freust du dich eher drauf oder sagst du, Mob, könnte auch mal fliegen?
Nee, ich mag eigentlich nicht fliegen. Zugfahren finde ich viel schöner.
Aha, okay. Du, sag mal, Valerie, danke, dass du davon erzählt hast. Gibst du bitte kurz nochmal an deine Mama zurück, wenn du so lieb bist?
Ja, ich bin schon da. Ja.
Sie sind schon da. Und das sind so die Gespräche, die komplett anders verlaufen, als wir uns das gedacht haben. Ich wollte sie so viel fragen, aber es war sehr charmant, dass wir mit Valerie ja reden konnten. Für die wenige Zeit, die wir noch haben, Isabel da Silva Matos, was haben Sie mitgebracht im ganzen Auto? Irgendwas bis unter das Dach voll oder nur mit den Badesachen gereist?
Naja, wir sind sozusagen, wir bringen nie so viel mit, wir nehmen eher viel Zeug mit, aber tatsächlich haben wir 2, 3 Sachen mitgebracht. Wir haben eine kleine deutsche Eiche mitgebracht, die dann in den portugiesischen Boden gesetzt werden soll. Die ist nur 2 Zentimeter groß, mal gucken, ob sie ankommt. Und dann habe ich 3 Packungen Geliermittel mitgebracht, weil ich dann Marmelade für meinen Vater mache.
Geliermittel, das haben wir richtig verstanden, ja. Geliermittel. Ah, das gibt's dort nicht.
Nee, die haben hier sozusagen Gelierzucker, aber ich nehme das eben lieber getrennt und um dann andere Arten zu machen. Ja, genau. Und dann kriegt er immer, wenn ich weg bin, hat er dann 15 bis 20 Gläser Marmelade hier stehen für das ganze Jahr bis zum nächsten Mal.
Da kommt er hin, bis sie wieder da sind. Und umgekehrt, was nehmen Sie als aus Ihrem so quasi Geburtsland Portugal mit nach Berlin, was Sie dann erfreut?
Na, wir nehmen dann immer riesige Mengen Lorbeerblätter mit, die trocknen wir dann zu Hause und verschenken die an Freunde und Bekannte. Dann nehmen wir natürlich den Queijo de Cheira, das ist hier der Schafskäse aus der Region, mit. Dann nehmen wir Oliven mit und ich glaube, das war es im Großen und Ganzen schon,
ja,
was wir von hier mitnehmen. Ja.
Frau da Silva Matos, wir wünschen Ihnen, dass Sie gut wieder nach Hause kommen, aber erstmal genießen können, dass Sie dort sind im Kreise Ihrer Familie und Ihres Vaters. Danke, dass Sie uns erzählt haben. Dank nochmal an die kleine Valerie, 9 Jahre. Wir können die Fenster unserer Seele öffnen und den Wind mit einem Lächeln spüren. Das wird jetzt gesungen und da heißt es weiter, achte auf die Kinder, denn in ihnen ist die Wahrheit. Danke und Gruß nach Portugal.
Danke auch und Gruß nach Köln.
Deixa a janela do sorriso aberta. Coisa boa, boa coisa desperta. Canta, caia, caia, nos liberta. Caia, caia. Deixa a janela do sorriso aberta. Coisa boa, boa coisa desperta. Canta, caia, caia, nos liberta. Deixa de confusão, liberta a alma dessa prisão. Uai, yeah. Deixa de guiar pelo coração. Deixa de complicação, deixa de confusão, liberta a alma dessa prisão. Deixa de guiar pelo coração.
Ja, jetzt haben wir uns da ein wenig verplaudert in diesem Gespräch mit Isabel und Valerie. Und daher wird es höchste Zeit, dass ich Sie auf welche Weise auch immer nach Peru bringe, genauer nach Lima. Und dort wollen wir das Haus der Literatur kennenlernen. Ich erspare Ihnen meine Anmoderation und übergebe gleich an Margit Atzler. Das ist meine Kollegin, die sich dort auskennt und die dort war.
Pero es que la literatura no solo es el libro, ¿no? Ni la obra literaria.
Literatur ist mehr als Bücher oder andere literarische Werke. Literatur entsteht in einem bestimmten Kontext. In dem Augenblick, dass sich jemand Gedanken macht über sein Land oder die Gesellschaft.
Die Casa de la Literatura Peruana, auf Deutsch Haus der peruanischen Literatur, stellt Literatur in einen größeren Kontext und setzt sich mit Sprache und Kultur des Landes auseinander. Das ist in Peru sehr vielfältig und somit auch für Besucherinnen und Besucher in der Hauptstadt Lima interessant, die nur wenig oder sogar gar kein Spanisch sprechen. Das Literaturmuseum befindet sich im ehemaligen Bahnhofsgebäude aus den 1890er Jahren im historischen Stadtzentrum Limas. Dabei hätte Literatur keinen besonders hohen Stellenwert in Peru, erzählt Milagros Saldarriaga, seit 7 Jahren Direktorin des Literaturmuseums.
Hace pocos años el Perú ha asumido esta idea de ser un país diverso, ¿no? Culturalmente diverso.
Peru nimmt sich erst seit wenigen Jahren als das kulturell diverse Land wahr, das es eigentlich ist. Das reflektiert auch die Literatur. So ist es in vielen Ländern. Der Einstieg zur Literatur geschieht übers Lesen lernen. In unserem Land hat Lesen sicher keinen hohen Stellenwert. Doch man kann Peru nicht mit europäischen Ländern vergleichen. Auch die Hauptstadt Lima nicht. Unsere Geschichte ist anders. Zum einen sind wir eine multilinguale Gesellschaft. Zum anderen fehlt es vielerorts an Zugang zu Bibliotheken.
La disponibilidad de servicios, servicios bibliotecarios, ¿no?
Erst in den vergangenen 15 Jahren würden vermehrt Anstrengungen unternommen, dass Schulkinder auch Bücher lesen, erzählt Milagros Saldarriaga. Als Direktorin des Literaturmuseums geht es ihr darum, Literaturschaffende abseits der großen Namen und Weltstars bekannt zu machen und ihnen den entsprechenden Stellenwert zu geben.
Y entonces va a haber toda una sublevación, un cambio en el orden del mundo, ¿no?
Die Ankunft der Spanier im heutigen Peru bedeutete ein Aufeinanderprallen der Kulturen. Die Weltordnung veränderte sich. In Peru gab es schon lange vorher weit entwickelte Kulturen. Aber erst seit den Spaniern existieren historische Aufzeichnungen und eine ganze Reihe an wichtigen literarischen Persönlichkeiten. Garcilaso oder Guzmán Poma, Maria Teli, Vallejo sind wichtige Namen. Oder Größen wie José María Arguedas oder Mario Vargas Llosa. Davor gab es Blanca Varela, Jorge Eduardo Elefson oder auch Carlos Oquendo de Amat.
Pero antes está Blanca Varela, Jorge Eduardo Eyelson o puedes pensar en Carlos Oquendo de Amat.
Die Zielgruppe der Casa de la Literatura Peruana sind eindeutig die Peruaner selbst. Die vielen ausländischen Besucher kamen zunächst vor allem, um sich das gut erhaltene Bahnhofsgebäude anzusehen. Das Besondere an dem historizistischen Bau sind die innenliegenden Lichtkuppeln mit ihren leuchtenden Glasmalereien. Die Bahnhofsatmosphäre nimmt man beim Schlendern über die rot-schwarzen Jugendstilfliesen rund um die Haupthalle heute noch wahr und bekommt richtiggehend Lust in einen Zug nach Chosica, Chaclayo, Jauja oder Huancavelica einzusteigen. Die Überreste der alten Schienen an der Gebäuderückseite würden dazu einladen. Doch 1992 wurde der Personenverkehr mit der Privatisierung der Eisenbahngesellschaft abrupt eingestellt. Seither werden in Peru lediglich Güter per Bahn transportiert, vor allem Mineralien. Im Unterschied zu anderen Gebäuden dieser Art wurde die Estación de Desamparados, wie der Bahnhof hieß, nicht zu einem Ministerium oder einer Bank umfunktioniert, sondern nach einigen Ausstellungen 2009 als Casa de la Literatura feierlich wiedereröffnet. Das traf sich gut mit der Auszeichnung des peruanischen Autors Mario Vargas Llosa mit dem Literaturnobelpreis nur ein Jahr später, 2010. Nach dem internationalen Star-Autor Vargas Llosa ist auch die Bibliothek des Museums benannt. Ein Teil dieser Bibliothek befindet sich im Schutz der bunten Glaskuppel im Untergeschoss. Im Erdgeschoss sind die Räumlichkeiten der Dauerausstellung, die gleich eingangs mit einem Klangwald einen Eindruck von der sprachlichen Vielfalt des Landes gibt.
Esta zona se llama Voces Tejidas. Es el inicio de nuestra exposición permanente sobre la literatura peruana, que se llama Intensidad y Altura de la Literatura Peruana.
Dieser Bereich hier nennt sich Stimmengewebe. Es ist eine audiovisuelle Installation und soll vermitteln, welche Bedeutung unsere Sinneswahrnehmung für die Literatur hat, aber auch für unser Leben im Allgemeinen. Was bedeutet es, in einem sprachlich und kulturell so diversen Land zu leben? In Peru gibt es 47 verschiedene Sprachen und grob 19 verschiedene Sprachfamilien.
In Peru hay 47 lenguas de más o menos 19 familias distintas.
Wir haben allerdings nicht eine allgemeingültige Sprache, in der Literatur entsteht, in der wir uns alle ausdrücken und uns sozialisieren. Jede Sprache hat ihre eigene Poetik, ihre ganz eigene Symbolik. Alle Sprachen sind Teil dessen, was wir unter peruanischer Literatur verstehen. Daher geht es darum, Literatur ausgehend von dieser Diversität zu betrachten.
Pensar la literatura.
Der Klangwald befindet sich in einer Art gläsernen Kubus. Die Glasscheiben werden von einem weißen Stahlgerüst getragen. Eine Türöffnung führt in den Kubus hinein. An den Glasscheiben sind Bilder verschiedener Volksgruppen angebracht, mit einer kurzen Beschreibung der jeweiligen Kultur und einem kleinen Lautsprecher, aus dem Worte in der zugehörigen Sprache schallen. Ein Stimmengewirr, das stellenweise wie ein Musikstück mitnimmt. Wer sich bei einem Besuch in Lima also nicht mit dem klassischen Touristenprogramm in Miraflores und im historischen Zentrum begnügen möchte, wer Lust hat, sich ein bisschen mehr auf die kulturelle Vielfalt einzulassen, der kann die sprachlichen Eindrücke in der Casa de la Literatura Peruana auf sich wirken lassen und sich ein bisschen wie in einer Zeitmaschine fühlen, in den Hallen des ehemaligen Bahnhofsgebäudes. Ah.
Ja, das war meine Wiener Kollegin Margit Atzler über das peruanische Literaturmuseum in Lima. Damit müssen wir unser Reisetagebuch für heute zuklappen. Ich muss das Studio freimachen für die Neuigkeiten aus aller Welt. Ich lade Sie ein für den nächsten Sonntag. Kommen Sie wieder mit zu unserem Sonntagsspaziergang mit den Reisenotizen aus Deutschland und der Welt. Wenn Sie diese Woche reisen, tun Sie es mit Freude und mit Vergnügung und bleiben Sie gesund. Andrea Stopp grüßt Sie aus dem Studio 1 in Köln. We'll be right back.